Wünsche wieder mal den üblichen halbwegs passablen Nachmittag. Kein Kommentar auf Sendung. Am Mikrofon Herbert Auringer. Es geht wieder weiter mit den in den letzten Beiträgen angegangenen Überlegungen zum Themenkomplex Faschismus, Demokratie, Populismus. Und heute geht es um eine Sache, in der sich Populisten und nennen wir sie halt die traditionellen Demokraten, weitgehend einig sind, nämlich um den überragenden Stellenwert demokratischer Wahlen. Gewählt wird in Österreich bekanntlich in 3 Monaten, ist also Zeit, sich auch darüber mal den Kopf zu zerbrechen. Und während Populisten von manchen Einrichtungen bisher üblicher westlicher Demokratien, wie man die halt einige Jahrzehnte gekannt hat, während Populisten von einer demokratischen Öffentlichkeit mit den unabhängigen Medien und von der demokratischen Gewaltentrennung mit der unabhängigen Justiz, während die Orbáns und die Trumps davon wenig halten, sind sie versessen auf die Wahl. Die Beifügung unabhängig bei der Öffentlichkeit, bei der demokratischen und bei der Justiz bedeutet in dem Fall halt, dass diese Instanzen nicht direkt von der Regierung, von der gewählten Regierung kommandiert werden. Auf Wahlen sind sie also alle scharf, auch und gerade die Populisten. Warum eigentlich? Die Meinungen über diese großartigen Gelegenheiten sind ja durchaus geteilt. Einerseits gilt, wenn ein Staat seinem Volk regelmäßig die Gelegenheit gibt, Parteien oder Amtsträgern per Wahl den Auftrag zu geben, für die folgenden Jahre unabhängig von den üblichen partikularen Interessen zu regieren, dann gilt es als großartige Errungenschaft. Das demokratische Grundprinzip, demzufolge die Macht vom Volk ausgeht und deshalb die Beauftragung von Parteien und Funktionären zur Ausübung von staatlicher Macht letztendlich und irgendwie den Interessen der Auftraggeber, also dem Volk, am besten dient, diese Auffassung genießt breite Zustimmung und Anerkennung. Demokratie und Wahlen gelten als Inbegriff gesellschaftlicher Vernunft, um den Volkswillen zu organisieren und stellen einen Wert dar, der fraglos Respekt verdient. Wählen zu lassen, so heißt es eben, sei selbstverständlich gut, nicht wählen hingegen gefährlich, diktatorisch. An die Stelle von Obrigkeit und Willkür früher treten heute Demokratie und Wahlen. Überkommene Herrschaftsformen seien dadurch durch ein vernünftiges Mit- und Füreinander von Staat und Volk überwunden und ersetzt. Die Frage bleibt dennoch, was ist die Freiheit des Wählers wert, wenn die darin besteht, dem Staat mit der Wahl die Freiheit zu gewähren, die Politik der nächsten 4, 5 Jahre festzulegen? Oder nochmal anders. Gemeinhin gilt das Volk in einer Demokratie als eine Gemeinschaft von Menschen, die sich ihre Führung frei und geheim wählt. Ein solcher Regierungsauftrag soll ja unbedingt nötig sein, denn schließlich sei das demokratische Verfahren die unerlässliche Voraussetzung dafür, dass sich das große Ganze, wir alle, in Gestalt der Nation überhaupt formieren kann und vorankommt. Dass mit dem Staat sicher nicht alles geht, aber ohne ihn vermutlich gar nichts ginge, das ist breiter Konsens. Aber weshalb braucht es eine machtvolle Aufsicht dieser Gemeinschaft über sich selbst, eine Herrschaft des Volkes über sich selbst? Was ist es für eine seltsame Gemeinschaftlichkeit, die eine Macht über sich und damit schon gegen sich braucht, damit sie funktioniert? Wenn die gewählten Machthaber dem wählenden Volk ohnehin nur das aufzwingen, was dieses sich vorher per Wahl bestellt hat, wieso macht dann das liebe Volk nicht ohne diesen seltsamen Umweg, unter Anführungszeichen, ganz autonom das, was es halt so vorhat? Was sind es für Lebensumstände, wenn deren Gemeinschaftlichkeit, die des Wahlvolks, keinen Bestand hätte ohne eine Macht über sie, die sie zur Gemeinschaft nötigt, geradezu zwingt? Der Begeisterung bezüglich des demokratischen Prinzips stehen auch sehr abschätzige Urteile gegenüber von verlogenen Wahlversprechen über Parteienproporz, Postenschacher, Machtbesessenheit, Bürgerferne, Abgehobenheit etc. Das alles wird moniert und das klingt doch nach sehr prinzipiellen Vorbehalten, die mancher Wähler da gegen die Gewählten ins Feld führt. Wie passt das alles zusammen? Dass die Vorstellung über die Macht eines wahlberechtigten Souveräns von unten nicht so recht zu den schlechten Erfahrungen des Alltags zwischen den Wahlen passen, das ist auch allgemein bekannt. Schäden und Nöte werden im Volk jedenfalls ständig und massenhaft registriert, egal ob es konservativ oder sozialdemokratisch regiert wurde. Da wollen ja die Populisten daran drehen. Gewählt wird dennoch, und wenn unterm Strich nur verschiedene Übel zur Wahl stehen und man sich deswegen das kleinere Übel per Wahl herauspickt, dann ist das ein sehr eigenartiger Umgang des Wählers mit der eigenen Unzufriedenheit. Abgesehen davon, dass es doch eher gegen eine Veranstaltung spricht oder skeptisch stimmen sollte, wenn da nur verschiedene Varianten von Übeln zur Wahl vorgestellt werden. Was ist das für ein Umgang, wenn man als Geschädigter die beim nächsten Mal hoffentlich angenehmere Schädigung vielleicht auch noch wählt? Was ist daran fein, wenn man denen da oben noch den Segen erteilt, weiterhin die Macht über einen auszuüben, mit der sie einem schon bisher die kleinen und größeren Übel beschert haben? Dass Wahlen wirklich etwas bewirken würden, behauptet heutzutage kaum noch ein Wähler. Das behaupten höchstens die notorisch unglaubwürdigen Parteien. Viel erwartet sich der Wähler von der Wahl in der Regel nicht, egal ob seine Partei überhaupt ans Ruder kommt oder in der Opposition landet. Gewählt wird trotzdem. Vielleicht auch mit taktischen Wahlmanövern für oder gegen bestimmte Konstellationen will der Wähler womöglich dann doch ein bisschen Einfluss nehmen. Aber die Selbstverständlichkeit, mit der die Parteien am Wahlabend den Wählerwillen übrigens ganz zu Recht in ihrem Sinn interpretieren, um anschließend in Koalitionsverhandlungen ganz unter sich auszuhandeln, wer für welches Regierungsprogramm an die Macht kommt, zeigt das nicht eher, dass es für die Politik genau auf diese in der Wahl bestätigte Ohnmacht des Wählers ankommt? Wenn es im Prinzip in Ordnung ist, dass es oben und unten überhaupt gibt und man sich nicht mehr fragt, wozu und warum es diese Hierarchie überhaupt braucht, warum sollte eine frei gewählte Regierung etwas anderes machen als genau das, was sie will? Wenn man ein Oben wählt, ist doch klar, dass es das Unten gibt. Und damit liegt auch und erst recht in der Demokratie der klare Fall vor, dass das Oben bestimmt und das Untere sich dran zu halten hat. Alle Vorstellungen von der Hochachtung vor dem Ideal der Demokratie bis zum mehr oder weniger enttäuschten Abwinken bezüglich der Praxis, die gehen aber daran vorbei, was das Institut der freien Wahl wirklich leistet. Immerhin hat man es mit einem System politischer Herrschaft zu tun, das sich auf seine Perfektion und Funktionstüchtigkeit viel zugute hält, durchaus zu Recht. Egal wie gut oder schlecht Wähler und Nichtwähler über die Wahl denken, am Ende bringt sie immer noch eine Herrschaft der Gewählten über den Wähler zustande. Grund genug, sich vor der nächsten Wahl noch ein Stück Rechenschaft darüber abzugeben, was man da eigentlich tut und was der Wähler mit seiner Stimmabgabe unterschreibt. Die Wahl ist der Sache nach eine Ermächtigung. Sie organisiert periodisch die Machtergreifung. Es empfiehlt sich zum Beispiel ein Blick in die österreichische Verfassung, danach ist man durchaus schlauer. Ich lese einmal vor, Zitat: Österreich ist eine demokratische Republik, ihr Recht geht vom Volk aus. Artikel 1. Die Gesetzgebung des Bundes übt der Nationalrat gemeinsam mit dem Bundesrat aus. Artikel 24. Der Nationalrat wird vom Bundesvolk aufgrund des gleichen unmittelbaren geheimen und persönlichen Wahlrechts nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Artikel 26. Die Mitglieder des Nationalrats und die Mitglieder des Bundesrats sind bei der Ausübung dieses Berufs an keinen Auftrag gebunden. Artikel 56. Ende. Nochmal von vorn. Österreich ist eine Republik. Ihr Recht, also das Recht der Republik und nicht das Recht, ist auch ein Unterschied. Ihr Recht geht vom Volk aus. Die Gesetzgebung übt der Nationalrat aus. Der Nationalrat wird gewählt und die Mitglieder des Nationalrats sind bei der Ausübung des Berufs an keinen Auftrag gebunden. Also beschlossen wird das Recht auch in Österreich von den dazu Bevollmächtigten, den Abgeordneten. Ausgehen tut es insofern vom Volk, das sich dann daran halten muss, als dieses periodisch in einem genau festgelegten Prozedere durch gleiche und geheime Stimmabgabe eine Mandatsverteilung herbeiführt, in die das Individuum mit seinem millionsten Anteil und damit ohne jeden berechenbaren Einfluss eingeht. Es ist, als sollte durch das Verfahren extra die sozialkundliche Lehre dementiert werden, wonach es sich bei der Wahl um den Ersatz einer gemeinsamen Beratung und Beschlussfassung handle, die wegen des Fehlens genügend großer Marktplätze organisiert wird, die seinerzeit im alten Griechenland noch vorhanden waren. Bei der Wahl wird aber kein gemeinsamer Wille gebildet, indem die vielen Einzelnen ihre Anliegen zusammentragen und durch Kompromisse verallgemeinern, vielleicht. Jeder politische Wille, sofern vorhanden, wird blanko an die Gewählten abgetreten. Die allein sind durch ihr Mandat zur Interpretation dessen berechtigt, was der Wähler eigentlich wollte. Denn der Wähler hat in der Tat überhaupt nichts äußern können, was einem bestimmten Anliegen, Auftrag oder Interesse auch nur entfernt ähnlich sieht. Und wenn er dennoch etwas auf den Stimmzettel schreibt, ist dieser womöglich ungültig, weil gelten tut nur das Kreuz. Die Gründe, die ein Wähler haben mag oder auch nicht, sind gleichgültig, weswegen sie in einem Wahlkreuz gar nicht erst zum Ausdruck kommen. Zusammengefasst wird in der Wahl die reine Quantität ohne sonstigen Inhalt. Den expliziten Hinweis, dass die Gewählten an keinen Auftrag gebunden sind, den hätte sich die österreichische Verfassung ersparen können, als durch ein Wahlkreuz ohnehin kein Auftrag erteilt werden kann. Diese Verankerung des freien Mandats in der Verfassung liest sich, als sollten extra alle Ideale gekontert werden, die eine Wahl als Auftrag des Wählers an die Gewählten deuten. Durch das Verfahren ist sichergestellt, dass sich kein wählender Bürger, selbst wenn er wollte, in die Politik einmischen kann. Auch unter skeptischen Leuten existiert die Auffassung, sogar wenn man durch das Wählen nicht viel erreichen könne, sei die Nutzung dieser Mitsprachemöglichkeit angebracht, weil sonst andere über den eigenen Kopf hinweg entscheiden würden. Diese Anschauung ignoriert, dass beim Wählen diese vorgeblichen Alternativen kombiniert werden. In der Wahl stimmen die Wähler zu, dass andere, nämlich die Gewählten, während der nächsten Legislaturperiode über ihre Köpfe hinweg entscheiden. Wahlen sind Ermächtigungen, durch die die Gewählten auf nichts festgelegt sind, nicht einmal auf die eigenen Wahlversprechen und schon gar nicht auf den Nutzen der Wähler. In seiner unverbindlichen Meinungsäußerung darüber, wer regieren soll, entscheidet der Wähler auf alle Fälle sich dazu, regiert zu werden. Er bestätigt seine Stellung als Untertan der Gewählten, wobei der Wähler genau genommen natürlich nicht einmal seine Chefs auswählt, sondern den Gewählten eine Sitzverteilung im Parlament als Grundlage für Koalitionsverhandlungen beschert. Die Gewählten entscheiden jedenfalls dann über alle Lebensbedingungen, vom nächsten Sparpaket bis zur Frage von Krieg und Frieden und alles, was dazwischen ist. Sinnlos ist die Wahl also keineswegs für die Gewählten. Diese sind im Besitz eines Mandats, dessen Inhalt nur sie festlegen, eines Auftrags, den sie selber definieren. Sie sind legitimiert, alles zu unternehmen, was dem Staat nützt und die Bürger dafür zu benutzen. egal ob bzw. wie die vorher gewählt haben. Es nützt nichts, wenn man anderer Meinung ist als die Gewählten und das auch durch eine abweichende Stimmabgabe oder eine Wahlenthaltung ausgedrückt hat. Erspart bleibt einem dadurch nichts. Die Ermächtigung der Regierung ist durch den Wahlakt in aller Freiheit zustande gekommen, auch wenn die Machtergreifung einer Regierung ohnehin nie zur Debatte stand. Gewählt wird sicher auch am 29. September massenhaft. Der Wahlkampf vorher erinnert die Bürger an eine ihrer vielen Pflichten. Zusätzlich zur Arbeit oder zur Arbeitslosigkeit neben der Kinderbetreuung und dem Abliefern von Steuern ist vorgesehen, dass man öfter ein Votum abgibt, aus dem die Gewählten ihr Mandat beziehen. Dabei hilft ihnen der Wähler, er ist eigentlich ihr Wahlhelfer. Bei der Wahl geht es also um die Macht der Machthaber und es ist in einer aktuellen Ausprägung des Wahlkampfs derzeit auch überdeutlich zu registrieren. Im Wahlkampf zum EU-Parlament hat sich die FPÖ bekanntlich redlich bemüht, ihre Sachthemen publik zu machen. Zur Erinnerung, es tobt der Kampf des Systems gegen das Volk und das auf verschiedenen Ebenen, national und international. Also Genderwahnsinn, Corona-Wahnsinn, Inflationswahnsinn, der Wirtschaftskriegswahnsinn, der Flüchtlingswahnsinn wie immer und der Klimawahnsinn. Das hat also die FPÖ versucht zu platzieren. Im bisherigen Wahlkampf zum Nationalrat geht das momentan ein wenig unter, indem sich eine qualifizierte Öffentlichkeit mit den demokratisch wirklich wichtigen Fragen beschäftigt. Unterstellt ist dabei, dass die Wähler ihre Pflicht tun, zur Stimmabgabe schreiten und eine Mandatsverteilung herbeiwählen. Dann hat der Wähler seinen Teil erledigt, aber dann gehen die Schwierigkeiten und Probleme der Machthaber angeblich erst so richtig los. Nicht mit den Wählern, sondern miteinander. Dazu zwei Stellungnahmen von unabhängigen Medien. Zuerst Anfang Mai schreibt der Standard Folgendes: Die FPÖ arbeitet mit Nachdruck daran, nicht in der nächsten Regierung vertreten zu sein, trotz Höhenflugs in den Umfragen. Die Häme, der Hass, der Spott, mit denen FPÖ-Chef Herbert Kickl die anderen Parteien und deren Proponenten überzieht, übersteigen bei weitem das Ausmaß der Schärfe, mit der politische Auseinandersetzungen üblicherweise geführt werden, auch in einem Wahlkampf. Der FPÖ-Chef unterstellt den Regierenden, aber auch den anderen Oppositionsparteien komplette Ahnungslosigkeit, Unfähigkeit, Unwillen und sogar böse Absicht, mit denen sie das Land in den Abgrund führen würden. Von Verrat an Österreich ist die Rede, die Medien sind immer gern dabei, die Tonalität ist von einer Bösartigkeit getragen, die Übles befürchten lässt. Zitat Ende. Ja, wenn überall der Wahnsinn tobt. Gut. In dieser Stellungnahme werden die wechselseitigen Beschimpfungen, denn Kickl wieder ist ja für die ÖVP ein Sicherheitsrisiko, sehr ernst genommen und daher als Absage an eine Koalition interpretiert. Von letzter Woche stammt eine gegenteilige oder auch eine ergänzende Betrachtung. Zitat: Was aber kommt nach dem Besten aus beiden Welten? Nun, da Leonore Gewessler, wie der Bundeskanzler im Interview festhielt, das gemeinsame Band durchschnitten hat. Dem Vernehmen nach möchte Karl Nehammer Kanzler bleiben, dafür wird er aber irgendein Band brauchen. Jenes zwischen ÖVP und FPÖ ist nicht bloß durchschnitten, es wurde von beiden Seiten in den letzten Jahren lustvoll und mit großer Geste regelrecht zerschnipselt. Zur SPÖ gibt es zwar in alter sozialpartnerschaftlicher Tradition und insbesondere auf Länderebene nach wie vor intakte Bande, aber auf Bundesebene, zu einer Babler-SPÖ, die weit nach links gerückt ist, schwer vorstellbar. Das Resümee lautet dann: Nimmt man Nehammer beim Wort, dürfte er eigentlich mit niemandem koalieren, aber so wird es eher doch nicht kommen, schreibt der Kurier vorige Woche am 21. Ja, das ist das ungeschminkte Ergebnis. Die Gewählten sind ermächtigt, sie sind so frei mit ihrer ihnen demokratisch übertragenen und dadurch legitimierten Macht zu hantieren, wie sie es für richtig halten. Und die einzigen Schwierigkeiten haben sie mit den anderen Gewählten, sowie ein ganz kleines bisschen mit ihren eigenen Ankündigungen, von denen jeder mündige Wähler aber ohnehin im Brust und der Überzeugung behauptet, darauf sicher nicht reinzufallen. Der Wähler ist der Wahlhelfer, der seinen Teil dazu beiträgt, dass das Machtspiel, die Packelei unter der Postenschacher, also alles Wichtige, was die verachteten Parteien nach der Wahl so abziehen, dass die das können. Dafür hat der Wähler seinen Beitrag geleistet, weil über alles Wichtige wird eben in der Wahl nichts entschieden. Falls nun jemand Bedenken hat, ob Österreich nun die Unregierbarkeit droht, der zitierte Kurier-Kommentar enthält auch einen Lichtblick. Zitat: Wie man es dreht und wendet, auf der inhaltlichen Ebene gibt es rechts der Mitte zweifellos die größeren Schnittmengen zwischen ÖVP und FPÖ. Na also, großes Aufatmen. Der Wähler wird kriegen, was er bestellt hat. Eine Regierung, die sich die Machthaber ausschnapsen. Abstimmen heißt eben nichts anderes als zustimmen. Wozu? Das entscheiden die Gewählten und der Wähler entscheidet es, erfährt es dann nachher. Ja, wie immer kann man das alles nachhören und nachlesen auf cba.media. Podcast, kein Kommentar. Dort werden auch Beschwerden, Anregungen, sonstige Meinungen zur Kenntnis genommen. Kann man auch gern die eine oder andere Diskussion eröffnen. Bis zum nächsten Mal.